Ich lade euch ein, diesen Psalm jetzt gemeinsam zu sprechen. Wir erheben uns und lesen den Predigttext gemeinsam. Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer und er hat's gemacht und seine Hände haben das Trockene bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet, verstocket euer Herz nicht, wie zu Meriba geschah, wie zu Massa in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch mein Werk gesehen. 40 Jahre war dies Volk mir zuwider, dass ich sprach. Es sind Leute, deren Herz immer den Irrweg will und die meine Wege nicht lernen wollen, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Amen. Wir beten, o dass doch bald dein Feuer brennte, du unaussprechlich Liebender, und bald die ganze Welt erkennte, dass du bist König, Gott und Herr. Verzehre Stolz und Eigenliebe und sondre ab, was unrein ist, und mehre jener Flamme Triebe, die nur auf dich gerichtet ist. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben den Heilandsruf gehört. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und auch dieser Psalm ruft, kommt, kommt herzu. Lasst uns dem Herrn frohlocken. Die Bibel ruft uns an vielen Stellen zu kommen. Ganz am Ende rufen der Geist und die Braut, sie sprechen zusammen, komm, und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Also ein ständiges Rufen und Eingeladensein begegnet uns in der Bibel, komm. So komm also, du bist eingeladen. Bleib nicht zurück, der Herr ruft dich. Es gibt einmal ein zu spät. Warum solltest du kommen? Unser Psalm gibt da eine ganze Reihe von Gründen. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde, Vers 4, die Höhen der Berge sind auch sein. Ein Gedanke ist, dass ihm die ganze Welt gehört. Auch unser Leben gehört ihm also. Nicht auszudenken, wenn du versuchst, dem König der Welt dein Leben vorzuenthalten. Du bist sein Eigentum. Was du mit deinem Leib tust, das ist nur eine Verwaltung für bestimmte Zeit. Irgendwann ist diese Zeit zu Ende. Und dann fragt er dich, was hast du mit deinem Leib gemacht? Was hast du zu Lebzeiten getan? Ihm gehört alles. Könnte es noch eine kräftigere Begründung geben dafür, dass wir dem Herrn unser Leben geben sollen? Es gehört ihm doch ohnehin. Der Psalm sagt in Vers 3, der Herr ist ein großer Gott. Sein Königtum umfasst das ganze Universum. Seine Schöpferkraft hat keine Grenzen. Wir gehören ihm. Also seine Allmacht, das ist nicht nur eine philosophische Begründung, nicht nur ein idealer Gedanke. Dieser allmächtige Gott, er hat sich auch zu uns begeben, so dass er sagen kann, er, dass wir mit dem Psalm bekennen können, er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Vers 7. Jahwe, der Herr, ist der Gott Israels. Israel ist das Volk Jahwes. Die sogenannte Bundesformel. Der Herr, der Gott Israels, Israel das Volk des Herrn. Das ist die Bundesformel, die hundertfach durchs Alte Testament ertönt. Das ist ein zweiter starker Grund, dass wir unser Leben dem Herrn geben sollten, weil er der Schöpfer ist und weil er sich als der Gott Israels offenbart hat und über dieses Volk erbarmt hat. Als der Prophet Nathan dem David offenbarte, dass auf dem Thron Davids immer ein Nachkomme Davids sitzen sollte, antwortete Davids genau auch mit einem Gebet, das wie ein Echo ist. Und er sagt in 2. Samuel 7, du bist groß, Herr, Herr, also Adonai, Jahwe. Du bist groß, Herr, Herr, denn es ist keiner wie du und ist kein Gott außer dir, nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Ja, der große Gott. Und jetzt kommt der zweite Gedanke, den wir hier haben, Vers 7. Wo ist ein Volk auf Erden wie dein Volk Israel, um dessen Willen Gott hingegangen ist, also Gott sich hinbegeben hat, es zu erlösen, dass es sein Volk sei und ihm einen Namen zu machen und so große und furchtbare Dinge zu tun, damit du Völker und ihre Götter vertriebest vor deinem Volk, das du dir aus Ägypten erlöst hast. Und du hast dir dein Volk Israel zubereitet, dir zum Volk für ewig. Und du, Herr, bist ihr Gott geworden. Dein Volk Israel und der Herr, der Gott Israels. 2. Samuel 7, die Gebetsantwort Davids. Hier nennt David die Bundesformel und den starken Antrieb, sich dem Herrn zuzuwenden. Gott hat sich zu uns gewandt. Wie sollten wir uns von ihm abwenden? Wir sind Volk seiner Weide. Er ist der gute Hirte. Wir sind Schafe seiner Hand. Weil ich Jesu Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohlweis zu bewirten, der mich liebt, der mich kennt und der mich beim Namen nennt. Ich hoffe, ihr habt es euren Kindern auch gesungen, soweit ihr welche habt. Wie kannst du, Menschlein, unter den Augen dieses Königs den falschen Weg einschlagen? Ist doch völlig unvernünftig, sagt der Psalm. Was für ein Unsinn, ja ein Widersinn, liegt in der menschlichen Gleichgültigkeit und Empörung gegenüber einem Gott, bei dem Macht und Erbarmen gleichermaßen verborgen liegt. Schaut man sich die Schöpfung an, sollte es ja nicht schwierig sein, in allem ein weises, kreatives, nach Ordnung und Schönheit und Harmonie strebendes Wesen zu erkennen, das dahinter steht. Eine kraftvolle Intelligenz. Aber unser Denken ist so verfinstert, dass wir lieber von Erdklumpen, die mit Blitzen sich irgendwie verbunden haben oder verbunden wurden, etc., annehmen, dass aus nichts etwas wurde, aus Chaos Ordnung, aus Totem etwas Lebendiges und so weiter. Das sind die Wunder, an die die Evolutionisten glauben. Römer 1 sagt genau, weil sie dem Schöpfer nicht die Ehre gaben, wurde ihr Denken verfinstert. Und so ist es heute am Tage. Warum folgen wir nicht diesem Herrn, der machtvoll und barmherzig ist? Das ist genau auch die Frage, die den zweiten Teil hier bewegt, ab Vers 7b, wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet. Der erste Teil war ein Ruf zur Anbetung, zur Freude und Gehorsam mit den genannten kraftvollen Begründungen. Der zweite Teil steht vor dem Rätsel, warum es eben keine Anbetung und Gehorsam oder so wenig davon gibt. Und an der Stelle ergreift Gott selbst das Wort. Seine Stimme, verstocket euer Herz nicht, wie es damals geschah. Ihr habt doch gesehen, was passiert, wenn ihr eure Herzen verstockt. Tut es nicht nochmal. Gott ergreift also selbst das Wort und wird dann auch im Hebräerbrief ausführlich zitiert. Und dort heißt es, dass der Heilige Geist spricht. So habe ich es vorhin vorgelesen, aus Hebräer 3. Das Geheimnis der menschlichen Verweigerung ist unergründlich. Es ist die Sünde, die ihren Anfang nahm bei der Auflehnung Satans in der himmlischen Welt vor der Schöpfung wahrscheinlich. Diese Hintergründe der Sünde sind uns zum größten Teil verborgen. Die Bibel behandelt aber umso ausführlicher das Geheimnis der menschlichen Auflehnung und Abweichung von dem Fels und Hort unseres Heils, Vers 1. Auch andere Psalmen haben dieses Geheimnis ins Gebet gefasst. Beziehungsweise der Herr hat mit seiner Stimme, die in den Psalmen wörtlich zu hören ist, darauf reagiert. Ich lese uns noch einen Abschnitt aus Psalm 81. Auch dort ist dieses Ereignis der Wüstenverstockung erwähnt. Psalm 81, ab Vers 8. Als du mich in der Not anriefst, half ich dir heraus und antwortete dir aus Wolke und Donner und prüfte dich am Haderwasser, Selah. Höre, mein Volk, ich will dich ermahnen, Israel, du sollst mich hören. Kein anderer Gott sei unter dir und einen fremden Gott sollst du nicht anbeten. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Tu deinen Mund weit auf, lass mich ihn füllen. Aber mein Volk gehorcht nicht meiner Stimme und Israel will mich nicht. So habe ich sie dahingegeben in die Verstocktheit ihres Herzens, dass sie wandeln nach eigenem Rat. Wenn doch mein Volk mir gehorsam wäre und Israel auf meinem Wege ginge, dann wollte ich seine Feinde bald demütigen und meine Hand gegen seine Widersacher wenden. Psalm 81. Psalm 95 und eben diese anderen Psalmen legen uns den Finger auf die Brust. Was ist los bei dir? Willst du nicht Anbetung und Gehorsam, Dank und Jubel mit Psalmen dem Herrn bringen? Es wird der Finger auf die Brust gelegt. Es ist das Herz. Das Herz tickt falsch. Wem gehört dein Herz? Unter der Sünde ist dein Herz taub. Das Herz unter der Macht der Sünde erkennt nicht, dass die Augen des Königs über ihm sind. Die Sünde lässt uns nur das Weltliche und Irdische sehen. Die Augen des Glaubens aber würden die Augen des Königs erkennen. In Jeremia 17 findet sich der bekannte Satz: Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding, wer kann es ergründen? Und Jeremia, also der Herr spricht weiter durch Jeremia, gibt die Antwort selber. Ich, der Herr, ich kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und einem jeden geben nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Also diese Psychologie, diese Herzenserforschung hat sich Gott vorbehalten. Er ist der, der die Herzen kennt. Kein Mensch. Wir wissen auch nicht, was in uns ist. Zu viel über sich selbst nachdenken ist nur eine Anleitung zum Unglücklichsein. Zu viel über sich nachdenken macht unglücklich. Vergegenwärtigen wir uns lieber, was der Herr alles getan hat. So ist es ja auch in diesem Psalm. Seien wir fröhlich, weil er ein großer Gott ist, weil er errettet, weil er der Hort unseres Heils ist. Für Hort steht hier übrigens Fels im Vers 1. Ich komme noch darauf zurück. Also Jeremia 17, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, kann das Herz ergründen. Ich, der Herr, kann es auch, interpretiere ich weiter, ich kann es auch verändern. Das ist dann in Jeremia 24, es braucht auch ein neues Herz. Ein beeindruckendes Wort finde ich auch in Sprüche 4. Behüte dein Herz mit allem Fleiß. Denn daraus quillt das Leben. Etwas wörtlicher übersetzt heißt es, das, was man am meisten zu bewachen hat, ist das Herz. denn von ihm hängt das Leben ab. Das, was man am meisten zu bewachen hat, ist das Herz, denn von ihm hängt das Leben ab. Sprüche 4, Vers 23. Also ich muss wirklich die Verantwortung übernehmen für das, was in mein Herz kommt. Über Augen und Ohren wird das Herz gefüllt. Da muss ich genauso aufpassen, wie das, was in meinen Mund reinkommt und in den Magen geht. Und noch mehr müssen wir darauf achten, was wir unseren Kindern und den alten Schwachen zu essen und zu denken geben, die nicht für sich selber sorgen können. Da haben wir die doppelte Verantwortung. Also große Verantwortung, was wir in unser Herz hineinlassen. Mehr als alles, was man zu bewachen hat, behüte dein Herz. Und darum ist der regelmäßige Besuch der Gottesdienste, das tägliche Bibellesen, Beten und Meditieren über das Wort so unersetzlich. Wenn du deinen Mund mit dem üblichen Fastfood füllst, dann wirst du fett, träge und krank. Und wenn du dein Herz mit dem Fast-Think füllst, dann wird dein Herz fett, träge und krank. Der Durchschnittsbürger heute verbringt 3 bis 4 Stunden vor dem Fernseher und viele, die in der jüngeren Generation, viele noch viel länger am Smartphone oder sonst am Internet. Da stehen die Türen der Herzen für alle Verführungen offen wie Scheunentore. Und dann werden die Herzen fett, wie Jesaja die Verstockung als Verfettung der Herzen bezeichnet, Jesaja 6. Und dann ziehen andere Geister ein. Nicht die Freudengeister, der Jubel von Psalm 95, sondern die Trauergeister. Unzufriedenheit, Neid, alle Lüste und die Sehnsucht nach Ablenkung. Aber mit dem Wort Gottes zieht Freude ein. Das können am eindrücklichsten die bezeugen, die zum Glauben gekommen sind aus anderen Religionen. Moslems, Hindus, Esoteriker, aber auch Kommunisten, die ihre Religion, und Kommunismus bezeichne ich wirklich als Religion, abgelegt haben. Schon am Beginn des Psalms zeigt sich das Christuszeugnis. Und ich denke, das Christuszeugnis ist auch die Lösung für das Rätsel der Sünde. Es endet ja offen. Es gibt keine Lösung. Sie soll nicht zu meiner Ruhe kommen, als wäre Israel endgültig gescheitert. So ist es ja nicht. Erst im Zusammenhang mit dem Neuen Testament offenbart sich, dass es den Weg zur Ruhe tatsächlich gibt. Jesus ist der Fels unseres Heils. Hebräisch Yesheni, daher ist der Jesus-Name gebildet, Yeshua, der Fels des Heils. Baut jemand sein Haus auf Felsen, dann hat er auf das Wort Jesu gebaut. Jesus ist der Fels, aber auch der Stein des Anstoßes und Fels des Ärgernisses, sagt das Neue Testament. Bei der Wüstenwanderung, so sagt Paulus, tranken sie alle vom geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. 1. Korinther 10, Vers 4. Sie tranken alle von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Auch die Bezeichnung großer Gott ist ein Hinweis für die Gegenwart Jesu hier im Alten Testament. Im Neuen Testament ist die Bezeichnung großer Gott für Jesus Christus verwendet, im Titusbrief, Titus 2,13, dort gerade im Blick auf die Erlösung. Wie nun wandelt der Herr unsere Verstockung in Vertrauen? Wie öffnet sich ein verschlossenes Herz? Und wir wissen aus dem Neuen Testament, es öffnet sich gar nicht von alleine. Es muss geöffnet werden. Es wird durch das Wort Gottes geöffnet. Das Wort Gottes ist der Same des Glaubens. Es lockt und zieht die Gleichgültigen und Verstockten und ärgert diejenigen, die sich bleibend abwenden. Es geschieht durch die Verkündigung des Wortes. Bei dieser Verkündigung entsteht ein neues Heute. Verstockt euer Herz nicht, wie zu Meribah geschah, Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, hier Vers 7b. In der Verkündigung entsteht ein neues Heute. Es braucht den Heiligen Geist und der führt zur Verkündigung des Wortes. Ohne die Ausgießung des Heiligen Geistes war es nicht einmal dem Sohn Gottes gegeben, dass seine Predigt Glauben fand. Als Jesus in der Synagoge von Nazareth seine Antrittspredigt hielt und aus Jesaja 61 vorlas, haben sie zwar zuerst gesagt, oh, das ist ja ein Wort der Gnade, dann aber, als er das Wort auf sich bezog, waren sie voll Zorn erfüllt und wollten ihn umbringen. Sie führten ihn zum Rand des Berges und wollten ihn hinunterstürzen. Doch Jesus ging mitten durch sie hinweg. Lukas 4. Nach Pfingsten dann gibt es in der Verkündigung des Wortes ein neues Heute. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstocket eure Herzen nicht. Paulus hat es so durchgeführt, dass er an die Korinther schrieb, als Mitarbeiter ermahnen wir euch, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfangt, denn er spricht, ich habe dich zur Zeit der Gnade erhört und habe dir am Tage des Heils, Jeshua, Jesus, geholfen. Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit, die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Wer das heute des Herrn gehört hat, die Einladung, komm, verstock dein Herz nicht. Wer mit Dank und Anbetung, mit Freude und Gehorsam, wie es dieser Psalm vorgibt, vor den König gekommen ist, der findet zu einer viel größeren Ruhe noch, als der damals mit Israel ins gelobte Land gelangen durfte. Davon spricht das Kapitel Hebräer 4, das im Anschluss an unsere Lesung zu hören wäre. Im Hebräer 4 wird dieses neue Heute dann zugleich auch mit dem Ergehen des Wortes verbunden. Ich lese uns noch ab Vers 1. So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen. Denn es ist auch uns verkündigt wie jenen. Aber das Wort der Predigt half jenen nichts, weil sie nicht glaubten, als sie es hörten. Denn wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe, wie er gesprochen hat. Ja, sie sollen, ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Hebräer 4 zitiert im Psalm 95 hier noch einmal und kommt dann auf die Schöpfung. Nun waren ja die Werke von Anbeginn der Welt fertig, denn so hat er an einer anderen Stelle gesprochen vom siebten Tag. Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Doch an dieser Stelle wiederum, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Da es nun bestehen bleibt, dass einige zu dieser Ruhe kommen sollen, und die, denen es zuerst verkündigt ist, nicht dahin gekommen sind, wegen des Ungehorsams, bestimmt er abermals einen Tag, ein Heute, und spricht nach so langer Zeit durch David, wie eben gesagt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie zur Ruhe geführt hätte, würde Gott nicht danach von einem anderen Tag geredet haben. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, wie Gott von den seinen. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Wir sehen also, dass das ganze alttestamentliche Geschehen ein Modell ist, hier für den Ungehorsam, in der Ablehnung des Wortes, aber auch ein Modell dafür, dass es noch weitergeht. Wir können noch zur Ruhe kommen, wir sollten aber den damaligen Ungehorsam vermeiden. Und wie geschieht das? Und jetzt wiederholt der Hebräerbrief genau die Antwort, die ich vorher gegeben habe, mit dem Hinweis auf das Wort Gottes. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Hier ist alles wieder zusammen. Ja, die Augen des Königs. Vor ihm ist alles offen. Also hier sind sogar die Augen des Wortes, weil der Herr, der das Wort spricht, auch das Wort ist. Zur Stunde läuft ja die Fußball-Weltmeisterschaft. Deutschland spielt jetzt gerade gegen Curaçao. Schön, dass ihr trotzdem gekommen seid. Wenn wir bei dem Ruf dieses heute den Sieg erringen, indem wir mit offenen Herzen unser Leben dem Herrn übergeben, dann wird das viel nachhaltiger sein. Wenn Deutschland heute gewinnt, dann wird heute gefeiert, morgen ist der Kater da und übermorgen ist alles vergessen. Aber wenn wir unser Leben dem Herrn übergeben, dann wird es der Sieg in Ewigkeit sein. Das verleihe Gott uns allen. Amen.